Liebe Schwestern, liebe Brüder hier in der Gemeinde Münchenwald-Perlach, schon ein bisschen später geworden, aber nach meiner Zeitrechnung geht der Gottesdienst bis 11:30, zumindest habe ich das gedacht heute Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich, bringe herzliche Grüße mit von Stefan Rebensburg, den ihr alle kennt, denke ich, und auch Martin Böhnhardt, der heute in Grafing ist, soll euch ausdrücklich grüßen. Es wurde schon deutlich, Bruder Österreich hat es schon gesagt, dass diese Woche mit guten Nachrichten gesegnet war, auch für euch und für uns als Gemeinde hier. Der Artikel in der Süddeutschen Zeitung ist mit Sicherheit ein Lichtblick in der Öffentlichkeitswirksamkeit unserer Adventgemeinde in München, das muss man ganz klar sagen. Das ist nicht immer so, dass Presse positiv über uns berichtet, aber ich freue mich darüber sehr, dass das gelungen ist und dass da Gott auch so gewirkt hat. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für das Engagement ausdrücklich, für den ganzen Bau, für den wir im Moment sind. Ausdrücklich auch dem Bruder Schmalkog, dem Bruder Österreich und auch den Martin Theiss als Gemeindeleiter in dieser Gemeinde, die sich da sehr engagieren. Ihr habt eine Durststrecke hinter euch seit Frühjahr, aber ich denke, es ist auch wichtig zu wissen, dass es dann wieder mal Lichtblicke gibt und nach vorne weitergeht. Wir haben diesen Montag auch eine Konsultation mit dem Süddeutschen Bauverein gehabt. Und da stand es noch nicht fest, was jetzt am Mittwoch dann deutlich wurde, dass es eine Baugenehmigung jetzt gibt. Und darüber freuen wir uns natürlich und wünschen euch da Gottes Segen auf dem weiteren Weg. Und sind gute Dinge, dass spätestens einem Jahr, dass wir dann in den neuen Räumlichkeiten in Ottobrunn sein können. Ja, wer von euch kann sich noch erinnern an eine Zeit, wo es keine Handys gab? Ist das so? Ja. Viele, ja. Aber nicht alle Hände gehen hoch, das ist ein Zeichen, dass es schon ein Teil unseres Lebens ist. Ja, jetzt, wer von euch kann sich erinnern an eine Zeit, wo es noch nicht mal überhaupt kein Telefon gab? Ja, also weder Handy noch kein Festnetz. Gibt es jemanden, der sich erinnern kann, dass er kein Telefon hatte zu Hause? Ja? Es gab schon, aber wer ohne Telefon? Ja? Gibt schon einige, ja. Also ihr seht schon, es gibt Zeiten, an die kann man sich nur noch schwach erinnern. Ich, und das möchte ich heute Morgen gleich mal so am Anfang stellen, ich bin als Kind aufgewachsen ohne Telefon. Also da, und das, ich gehöre schon zu der nicht jüngeren Generation, aber zu der Generation, wo man noch ein Telefon hatte. Aber wir hatten zu Hause kein Telefon. Und wenn bei uns jemand anrufen wollte, also wenn jemand mich telefonisch erreichen wollte, dann musste er beim Nachbarn anrufen. Und die Nachbarn haben so 50 Meter weg gewohnt und die mussten dann dort anrufen im ersten Stock, ja, und dann kamen die runter, haben uns geholt oder mich oder wen auch immer, dann musste ich zurücklaufen und dann war ich am Telefon. Und ihr könnt euch vorstellen, das war eine komplizierte Sache, das war auch immer unangenehm, denn die Nachbarn mussten dann zu uns kommen. Und so wussten alle, ja, wenn jemand uns telefonisch erreichen wollte, ja, da musste es schon einen ganz wichtigen Grund geben. Also nur mal zu sagen, wie geht's dir, ja, war ausgeschlossen, weil da waren viele involviert, sondern wenn da jemand angerufen hat, dann war es wichtig. Ja, weil das Anrufen schwierig war. Heute ist das Anrufen ganz einfach. Umsonst Flatrates. Ich bin ja noch in einer Zeit aufgewachsen, da gab es noch keine Flatrates. Ja. Da musste jeder Anruf mit Minuten genau bezahlt werden und ich musste dann immer, wenn ich jemanden anrufen wollte, die Telefonzelle laufen. Die gibt es heutzutage gar nicht mehr. Zumindest nicht mehr die gelben, ja, die ich da so kannte. Also ihr seht schon, eine schwierige Sache, jemanden zu erreichen, wenn er so kompliziert aufgestellt war wie ich als Kind. Nun ist es ja so, dass wir als Christen auch glauben, dass wie auch immer, dass Gott mit uns Kontakt aufnehmen kann. Ja, das ist ja eine wichtige Lehre unseres Glaubens, wo wir sagen, wir glauben, dass dieser Gott, der da oben ist, mit uns Kontakt aufnehmen kann. Und ich möchte mit euch heute mal nachdenken, wie Gott mit uns als Menschen Kontakt aufnimmt. Ich nenne das mal Berufung. Ja, ohne jetzt an die große Berufung zu denken, dass da jemand für eine bestimmte Aufgabe berufen wird. Sondern wie nimmt denn Gott Kontakt mit uns auf? Wie geht denn das ganz praktisch? Über den Gedanken möchte ich mit euch heute mal nachdenken, weil ich glaube, dass Gott tatsächlich auch heute, in unserer Zeit, wo es Handys und Telefone gibt, mit uns persönlich einen Kontakt aufnehmen kann und möchte, ob wir ein Handy haben oder nicht. Ja. Und ich möchte eine Geschichte mit euch lesen aus dem Alten Testament, wo es um eine solche Kontaktaufnahme geht, die ich ganz spannend finde und die mich seit einiger Zeit begleitet. Im Alten Testament, im Buch Richter. Ihr kennt das Buch Josua Richter. Wir bleiben mal bei Richter stehen. Richter Kapitel 6 und dort ab Vers 11. Die Geschichte ist überschrieben mit Gideon wird zum Richter berufen. Ja. Richter Kapitel 6 ab Vers 11 und ich lese dort mal die Verse bis 24. Ich lese das nach der Luther-Übersetzung, ihr könnt das natürlich in euren Übersetzungen mitlesen. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehört der Joasch, dem Abisriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr sei mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter, siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege sie vor dich hin. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und da tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote, leg es hin auf den Felsen hier und gieß die Brühe darüber. Und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, ach Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon den Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophra, der Stadt der Abisriter. Diese Geschichte, denke ich, haben viele von uns nicht das erste Mal gelesen. Wir haben das schon gehört. Gideon, der starke Mann aus dem Alten Testament, der Richter und Retter. Hier, was wir hier finden, ist die Berufungsgeschichte von Gideon. Und es fängt hier in Vers 11 an und ich versuche das mal in der Guten Nachricht Übersetzung zu formulieren. Dort heißt es, der Engel des Herrn kam und setzte sich. Und dann heißt es, sein Sohn Gideon. Ja. Der Name Gideon, ist mal ganz spannend zu sehen, heißt abhauen, in Stücke brechen. Und das ist ganz wichtig, weil später macht Gideon genau das mit den Götzenbildern der heidnischen Völker, die da in der Nachbarschaft lebten. Und Gideon ist später im Neuen Testament der Held des Glaubens, ein Typus für Gottes endzeitliches Handeln, Heilshandeln, sein Einsatz für Freiheit und für Glauben und für Gott. Aber jetzt in dieser Situation ist Gideon eben nicht der, der irgendwelche Götterbilder in Stücke schlägt, sondern jetzt, wo wir ihn hier finden, in dieser Berufungsgeschichte, ist er im Keller. Und im Keller trischt er Weizen. Und das ist ungewöhnlich, denn normalerweise hat man damals, wenn man den Weizen getroschen hat, das auf den Höhen der Berge gemacht. Man hat das deshalb auf den Höhen der Berge gemacht, weil dort gab es Wind und der Wind hat es getrennt voneinander und dann hatte man nur noch den Weizen und die Ähren, die waren dann weg. Aber jetzt war es im Keller. Und der Grund ist ganz einfach, denn Das Volk Israel war in einer schwierigen Notsituation. Die Israeliten wurden unterdrückt nach 40 guten Jahren Frieden, haben sie die letzten 7 Jahre Unterdrückung erlebt. Und zwar eine Unterdrückung der Midianiter. Sie waren in der Not. Und das möchte ich einfach mal so festhalten. Die Berufung von Gideon beginnt in einer Notsituation. Und zwar nicht in einer persönlichen Notsituation, sondern in einer Notsituation, die außerhalb von ihm lag. Berufung hat etwas damit zu tun, dass es eine Not gibt, offensichtlich. Und zwar eine Not, die nicht unbedingt in meinem Leben verwurzelt ist, sondern was mit einer Not außerhalb von mir zu tun hat. Hier waren es die Midianiter. Wer waren die Midianiter? Die Midianiter, könnte man sagen, das waren die schlechten Nachbarn von Israel. Also man könnte auch sagen, schlechte Verwandte von Israel, denn sie waren eigentlich verwandt mit Israel. Ihr kennt das vielleicht, in der Familie gibt es mal so angenehme Verwandte und es gibt Verwandte, die sind nicht so angenehm. Ja, in den meisten Familien gibt es nur angenehme Verwandte, ja, aber in manchen wenigen Familien gibt es auch unangenehme Verwandte. Und die Midianiter, das waren die unangenehmen Verwandten der Israeliten. Denn ihr müsst wissen, der Vater Abraham, und das war ja der gleiche Urvater von dem Volk Israel, der hatte eine zweite Frau. Ja, und diese Frau hieß Keturah. Ja, das wissen viele gar nicht, aber der hatte eine schlechte Angewohnheit, der Abraham. Denn alle Kinder, die er mit dieser zweiten Frau hatte, die schickte er in die Wüste. Seltsam für uns heute, aber Abraham hat das so gemacht. Alle Kinder mit der zweiten Frau ab in die Wüste. Die sind aber da nicht gestorben, die Kinder, sondern die haben da überlebt und haben ein eigenes Volk gebildet. Das waren die Midianiter. Wir kennen die Midianiter auch aus der Geschichte von Mose. Mose war ja ein gesuchter Terrorist in Ägypten und er findet Zuflucht bei diesem Wüstenvolk der Midianiter. Er heiratet später eine Midianiterin und die verstehen sich ja ganz gut. Und Jethro, sein Schwiegervater, ist ein midianitischer Priester. Und er ist in der Bibel ein guter Mann. Allerdings muss man sagen, dass die Midianiter später sich verbündet haben mit den Moabitern. Und die Moabiter, das waren wieder so ganz einfach gesagt, das waren wieder Leute, die hatten einen Hang zum Negativen. Die haben also Götzen angebetet, die haben Tempelkult gehabt, die haben Unzucht getrieben. Und das Spannende war jetzt, die Midianiter und die Moabiter zusammen, die hatten so eine Art Geheimwaffe. Ja, sie hatten nämlich Kamele. Und die Kamele waren besonders schnell. Also ein Kamel in der Wüste kann immerhin so bis zu 60, 70 Stundenkilometer laufen. Und diese Kamele haben die Midianiter zu Waffen umfunktioniert. Haben sich auf die Kamele gesetzt, sind mit den Kamelen nach Israel geritten, haben denen die ganze Ernte weggenommen und sind wieder weggegangen. Und das war ein Problem für Israel. Und das haben die jetzt schon 7 Jahre lang gemacht. Und 7 Jahre lang gab es diese Not. Immer wenn die Ernte da war, kamen die Midianiter, haben alles mitgenommen, was sie hatten mit ihren Kamelen. Ja. Und sind wieder nach Hause und übrig blieb das, was man eben im Keller geerntet hat. Deshalb ist Gideon in diesem Moment im Keller und versucht so, das Leben einigermaßen zu fristen. Man hat sich arrangiert. Man kann nichts mehr tun mit der Not. Und in diese Notsituation kommt der Engel. Und es heißt in Vers 13, aber wenn Gott wirklich mitten unter uns ist, also er hat gar nicht geglaubt, dass Gott mehr da ist. Denn er sagt, diese Not, die da ist, ist eine Strafe Gottes. Gott ist weit weg und ist eigentlich alles verloren. Gott hat den Kontakt zu uns abgebrochen. Aber interessanterweise nimmt Gott genau in dieser Situation Kontakt auf mit den Leuten, mit Gideon. Und das ist das Spannende. Wenn Gott uns beruft, wenn Gott dich beruft, dann kommt es nicht so sehr auf deine Fähigkeiten an. Es kommt dann nicht mehr auf dein Alter an. Es kommt auch nicht darauf an, ob du ein toller Typ bist oder nicht. Ob du was geleistet hast in deinem Leben. Sondern die Berufung Gottes, und das lerne ich aus dieser Geschichte, hat etwas damit zu tun, ob es außerhalb deines Lebens eine Situation gibt, auf die Gott reagieren möchte. Gibt es eine Not außerhalb von mir, auf die Gott reagieren möchte? Ich finde das ganz wichtig, weil wenn wir so die Leute angucken im Alten Testament und auch im Neuen Testament, die so berufen worden sind und die für uns die großen Männer sind, und da mal genauer hinschauen, dann stellen wir fest, dass es da nicht nur die großen Helden gab, sondern die großen Helden waren eigentlich auch ganz schwierige Typen. Ich fange mal mit Abraham an. Das war ein schwacher Charakter. In schwierigen Situationen hat er nämlich die Tendenz gehabt, dass er immer gelogen hat. Und nicht nur einmal, sondern er macht das mehrmals. Ihr kennt diese Geschichte, ja, wo er seine Frau als Schwester ausgibt und so. Also das ist Abraham gewesen. Und trotzdem hat Abraham eine Berufung von Gott bekommen. Jakob war ein strategischer Lügner. Ja, und zwar immer dann gelogen, hat es vielleicht sogar übernommen von Abraham, wie auch immer. Er baut seine ganze Identität auf einer einzigen Lüge auf. Und das ist der Betrug, den er an seinen Bruder begeht. Und da erntet er riesige Probleme im Laufe seines Lebens. Und trotzdem benutzt ihn Gott für sein Handeln und beruft ihn. Mose, ja, je nach Blickwinkel. Aus der Blickwinkel der Ägypter war Mose ein Terrorist. Ja, ein Vaterlandsverräter, der jemanden umgebracht hat. Aus der Sicht der Polizei von Ägypten war er vielleicht nur ein Mörder, aber für den Staat war er ein Terrorist. Verräter. Aber am brennenden Busch von Midian begegnet diesem gescheiterten Typen der Engel des Herrn in seiner Sackgasse und beruft ihn. Weil Gott berufen kann, Menschen trotz ihres Scheiterns, wenn es außerhalb des Fokus Gottes eine Not gibt, auf die Gott reagieren möchte. Und das möchte ich uns so mitgeben heute. Ja, wenn wir so denken, was haben wir hier für einen Auftrag in dieser Welt? Wozu bin ich eigentlich gut hier? Ja, ich habe vielleicht meine Kinder großgezogen und ich bin so mittendrin und ich kämpfe so mit dem Alltag und da bleibt vielleicht wenig Zeit zur Andacht, wenig Zeit zum Bibelstudium und wie auch immer. Und ich frage mich so mit meinen Fehlern, wo hat da Gott für mich überhaupt noch Interesse? Und das ist ganz wichtig, mal wegzugucken von mir selber und mal zu gucken in meine Umfeld rein und zu gucken, gibt es da eine Not, auf die Gott reagieren möchte? Und wo er mich braucht, um auf diese Not eine Antwort zu geben. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir mal unseren Blick über die deutsche Grenze hinauswerfen, dann sehen wir unsäglich viel Not. Also ich möchte jetzt das gar nicht aufzählen heute Morgen. Ja? Er braucht nur die Zeitung aufmachen. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Wir sind abgestumpft von dieser Not, die da unten in Israel passiert, die da drüben in Syrien passiert, die da im Irak passiert. Ja? In Afrika, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und wir fragen uns dann, was ist eigentlich unser Auftrag als Adventgemeinde? Wir als Adventisten, was haben wir damit zu tun? Ich glaube, dass Gott Adventgemeinde geschaffen hat, nicht nur damit wir uns stolz fühlen und toll fühlen, dass wir jetzt das berufene Volk sind, sondern der hat eine klare Absicht, damit wir eine Antwort geben auf die Not in dieser Welt, in der wir sind. Vor einiger Zeit bin ich auf der Autobahn unterwegs gewesen. Ich fahre ja öfters auf der Autobahn, recht oft eigentlich. Und es war auf der A8 von Augsburg nach München und dann sehe ich an einem Morgen, ja, sehe ich über einer Brücke ein riesiges weißes Leintuch und auf diesem Leintuch, ja, steht ein Satz. Da steht: Alex, ich liebe dich. Ja. Also da muss jemand so mitten in der Nacht aufgestanden sein und muss sagen, ich habe eine Botschaft für jemanden, der da jeden Tag auf dieser Strecke fährt. Also ich fand es schon nett, ich habe mir überlegt, so, was diese Person wohl veranlasst hat, so ein nettes Tuch zu spannen. Habe mir überlegt, ob mir das meine Frau vielleicht auch mal machen könnte. Ja. Dann fahre ich weiter bis zur nächsten Brücke und dann sehe ich an der nächsten Brücke ein nächstes Tuch. Ja. Und auf diesem Tuch stand drauf: Alex, gib nicht auf. Und dann wird schon deutlich, wenn man sich jetzt noch weiter Gedanken macht, warum steht da nachts jemand auf, spannt so ein Tuch drüber, macht es vielleicht zweimal, dass offensichtlich es hier auch eine Situation gibt, wo jemand eine Not spürt. Jemand Mut machen möchte, nicht aufzugeben, weiterzukämpfen, weil es da was gibt, was sie miteinander verbindet. Der Engel des Herrn gibt Gideon zwei Zusagen in dieser Situation. In Vers 12 sagt er: Gott mit dir, du tapferer Krieger. Und in Vers 14 sagt er: Du bist stark und mutig, in der Guten Nachricht-Übersetzung, ich sende dich. Ich bin auf deiner Seite. Ich habe eine Aufgabe für dich. Die Berufung Gottes, und ich wiederhole mich da, auch in unserem Leben, hat etwas damit zu tun, damit wir einen Blick gewinnen für die Not um uns herum. Und ich habe mich so gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum beginnt die Berufung Gottes oft in der Bibel, in den Geschichten, mit Not, die da verknüpft ist? Vor einem guten Jahr, ich möchte es versuchen, ein Beispiel deutlich zu machen. Vor einem guten Jahr stehe ich mit meinem Auto vor meinem Haus, also vor dem Haus, in dem wir wohnen, und bin gerade dabei, meinen Kofferraum auszuladen. Und dann müsst ihr wissen, dass wo wir wohnen, das ist so leicht abschüssig am Berg. Ja? Und wenn ich so alles auslade, sehe ich, wie von der Straße oben ein Fahrradfahrer runterkommt. Das ist eine kleine Straße, da fahren nicht viele, aber mit einer hohen Geschwindigkeit kommt er runter. Und dann muss man wissen, dass über die Straße, mitten über die Straße, geht unmittelbar vor unserem Haus so eine Regenrinne. Ja? Und ganz offensichtlich hat der Fahrradfahrer diese Regenrinne nicht wahrgenommen, fährt mit einer hohen Geschwindigkeit. Und ich drehe mich um und plötzlich fährt er über diese Regenrinne. Es entzieht ihm das Vorderrad. Er macht ein Salto über das ganze Fahrrad, liegt vor mir auf dem Boden und bewegt sich nicht mehr. So ein Mann mit Mitte 50. Ja. Gucke ihn mir an, bewegt sich nicht mehr. Die Nachbarin kommt aus dem Haus raus, sagt, soll den Notarzt holen. Notarzt kommt auch. Und er hat sich eigentlich nicht mehr bewegt, bis der Notarzt kam. Er hat wieder angefangen zu atmen. Er hat nichts mitbekommen. Und ich habe ihn dann, der Notarzt hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Und ich habe ihn dann ein paar Wochen später besucht. Da hat er gesagt, er hat 9 Brüche gehabt davon. Er hat sich versucht, mit der Hand abzustützen, unbewusst, die ganze Hand gebrochen, Auge vorbei hier auf den Asphalt, hat es überlebt an der Stelle. Aber ich habe damals eine Entscheidung getroffen. Ich habe 2 Entscheidungen getroffen. Die erste Entscheidung war, ich möchte einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Denn ich wusste in der Situation nicht wirklich, wie ich reagieren soll. Und mein erster Erste-Hilfe-Kurs lag 25 Jahre zurück, wo ich meinen Führerschein gemacht habe. Ich wusste nichts mehr. Habe ich auch gemacht zwischenzeitlich. Und eine zweite Entscheidung, die ich da getroffen habe. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich werde nie mehr Fahrrad fahren ohne Fahrradhelm. Weil der hatte keinen Fahrradhelm auf. Und es würde ihm deutlich besser gehen mit Fahrradhelm. Und seitdem habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und trage einen Fahrradhelm. Auch wenn ich nur zum Briefkasten fahre mit dem Fahrrad. Offensichtlich braucht man Notsituationen, um Entscheidungen zu treffen, die eigentlich schon lange dran sind, wo wir merken, wir müssen was ändern. Und offensichtlich ist das in Notsituationen, ich weiß nicht, ob es leicht ist, aber wir entdecken die Dringlichkeit stärker. Und vielleicht ist es deshalb, dass Gott die Berufung auch immer mit solchen Situationen verbindet. Gideon trifft auf jeden Fall eine sehr wichtige Entscheidung in dieser Situation, nämlich sich auch von Gott berufen zu lassen. Und ich möchte uns heute einfach die Frage mitgeben, auch ganz persönlich, wer oder was ist die Not in unserem unmittelbaren Umfeld? Na, überlegt mal, was ist so die Not in eurem Umfeld? Ich habe heute Morgen diesen Film hier gesehen, ja, von den Kinderhelfen Kinder. Und immer wenn ich Teenager sehe, die haben wir da auch sehen können, so Kinder, ja, dann bewegt mich was emotional. Wenn ich verwahrloste Teenager sehe, wenn ich Kinder sehe, die kein Zuhause haben, ja, dann dreht sich bei mir was im Herzen um. Das hat was mit meiner persönlichen Biografie zu tun, ja, weil ich das in meiner Kindheit an manchen Stellen ganz intensiv gespürt habe. Und wenn ich dann solche Kinder sehe, dann habe ich immer das Gefühl, wir müssen was machen. Ja, die müssen da mehr kriegen als nur ein Paket einmal im Jahr. Sowas passiert in mir. Ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, wo in unserem Umfeld Not ist und wo Gott uns beruft, etwas dagegen zu tun. Denn indem Gott zu Gideon sagt, ich sende dich, sagt der Gideon, du bist die Antwort auf die Not. Du bist die Gebetserhörung der Menschen. Gott sendet Gideon, um selbst dazu beizutragen, dass das Volk, dass die Menschen wieder ihren Platz im Leben finden und nicht im Keller ihre Ernte ernten müssen. Wo ist die Not in deiner Familie? Wo ist die Not in der Nachbarschaft? Wo ist die Not in München? Ja, wo braucht Gott mich, um etwas zu tun? Und das sind manchmal ganz kleine, unscheinbare Dinge. Aber wenn wir uns fragen, wo beruft mich Gott im Leben, dann lasst uns mal überlegen, wo gibt es denn Not, auf die vielleicht nur ich reagieren kann. Weil in meiner persönlichen Biografie, in meinem persönlichen Leben, hier etwas andockt in mir drin. Wo ich sage, es macht es mir einfacher, jetzt zu handeln. Und ich glaube, dass Berufung Gottes dort beginnt. So viel vielleicht zu den Gedanken, dass Berufung mit einer Not beginnt. Es gibt einen zweiten Gedanken, den ich mit euch teilen möchte. In Vers 20, da Da wird eine ganz spannende Geschichte beschrieben. Da heißt es, aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote, lege es hin auf den Fels hier und gieß die Brühe darüber und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte und berührte mit der Spitze das Fleisch und das Brot. Und da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Also ich glaube, ihr seid mit mir einer Meinung, dass das ein wichtiger Moment in der Gotteserfahrung von Gideon war. Also wenn sowas mal passiert, so ein Moment der Gotteserfahrung, dann ist das ein Wunder. Ja, und ich denke, das lässt uns nicht mehr los. Ich möchte mit euch heute nachdenken über den Weg Gottes, dass wir auch in unserem Leben Räume brauchen, wo so eine Gotteserfahrung stattfinden kann. Vielleicht nicht immer so spektakulär, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Gott nicht nur verstehen rational, wenn er uns beruft, sondern dass es einen Raum in uns gibt, wo Gott sich uns persönlich zeigen kann in einer ganz persönlichen Gotteserfahrung. Wir brauchen da Räume. Und ich glaube, dass übrigens Gemeinde der Platz dafür ist, dass Gotteserfahrung passieren kann. Also wenn wir zum Gottesdienst gehen, ich meine, wenn nicht im Gottesdienst wir Gott erleben, wo denn dann? Ja, also ist es doch wichtig, dass wir auch im Gottesdienst einen Rahmen schaffen, wo Gott zu Menschen sprechen kann. Ich persönlich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, dass ich gerne in Kirchen gehe. Also Stille ist für mich in dem Kontext hat eine ganz große Bedeutung für mich gewonnen. Und ich gehe gerne in Kirchen. Und es ist ja gut, dass die meisten Kirchen in Bayern offen sind. Ich bin ja viel unterwegs und ich gehe oft so, wenn ich unterwegs bin, habe ein bisschen Zeit, dann halte ich an, gehe in die Kirche, bleibt da so eine Viertelstunde. Und das sind für mich ganz, ganz wichtige Momente. Vor kurzem ist mir mal was passiert. Ich war in der Kirche, bin in die Kirche rein, es war schon später abends, hat gedämmert. Ja, und bin da so eine Zeit lang und als ich raus will, ist die Tür zu. Ja, muss jemand zugesperrt haben in der Zeit. Es war gar nicht so lustig, weil in dem Moment wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Ich hatte zum Glück ein Handy dabei, ja, aber wen soll ich anrufen? Also habe ich geguckt, habe einen Flyer gefunden mit der Telefonnummer des Pfarrers. Habe ich den Pfarrer angerufen, war nur der Anrufbeantworter dran. Ja, dann war eine Handynummer, aber nur in äußersten Notfällen. Ja. Habe ich noch mal eine Viertelstunde gewartet, ob nicht jemand kommt. Es kam aber niemand, habe ich beschlossen, ich bin jetzt ein Notfall. Ja. Hab den Pfarrer angerufen und der Pfarrer sagt so, ja, was wollen Sie? Sag ich, ich muss gleich zum Gottesdienst in die Kirche. Sag ich, ja, ich bin schon in Ihrer Kirche, sag ich, aber ich komme dann mal raus. Er sagt, aber er ging offensichtlich in eine andere Kirche. Aber ich gesagt, schauen Sie mal, ich bin hier in Ihrer Kirche und während ich hier in der Kirche bin, ist zugemacht worden und ich komme dann mal raus. Er sagt, das ist echt ein Problem, sagt er. Ich schicke Ihnen jemand vorbei, der aufsperrt. Und dann kam auch jemand, der vorbeikam und auch aufgesperrt hat. Hat gut geendet. Ja, seitdem gucke ich immer, dass die Türen offen sind. Aber ein Handy war für mich wichtig. Wenn ich kein Handy gehabt hätte, hätte ich die Nacht wahrscheinlich in der Kirche verbracht. Was nicht so angenehm gewesen wäre. Aber es ist wichtig für uns, dass wir Räume schaffen. Dass wir wissen, dass es einen Gott gibt, der mit uns Kontakt aufnehmen möchte. Und dass wir in unserem Leben einen Raum schaffen. Das kann die Lektion sein, die wir jeden Tag lernen. Aber Schwestern und Brüder, es geht nicht nur, dass das oben in den Kopf reingeht, da muss was ins Herz runter. Da muss es zu einer Erfahrung kommen, da muss es eine Verbindung geben zwischen dem, was wir glauben und dem, was unser Leben anbelangt. Es muss einen Raum für Gottes Erfahrung geben. Thomas von Aquin, den kennt ihr ja alle, 13. Jahrhundert, einer der Theologen, der am meisten geschrieben hat, überhaupt von allen Theologen. Es gibt Berichte, die sagen, er hat so viel geschrieben, dass er zeitgleich 4 Sekretären diktieren konnte, was sie schreiben sollen. Und er hat eine sogenannte Summa Theologica geschrieben. Die blieb am Ende unvollendet. Und es gibt einen Grund, warum die unvollendet geblieben ist. Im Jahr 1273 war dieser Thomas von Aquin, ja, einem Bericht gemäß, in einem Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst hat ihn etwas ganz tief berührt und so betroffen gemacht, dass er anschließend nichts mehr geschrieben hat. Er hat gesagt, ist ein Zitat jetzt, alles, was ich geschrieben habe, und er hat schon viel geschrieben vorher, kommt mir vor wie Stroh im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe. Und mit dem Moment hat er aufgehört zu schreiben. Und seine Summa Theologica, seine große theologische Enzyklopädie blieb unverändert. Weil offensichtlich etwas passiert ist bei jemandem, der viel geschrieben hat und gelesen hat, wo innen was passiert ist. Richard Rohr, jemand, der viel über geistliches Leben geschrieben hat, hat ein Buch geschrieben, 12 Schritte der Heilung, Gesundheit und Spiritualität. Er schreibt, wenn eine Kirche, eine Religion den Menschen nicht zu einem geistlichen Weg und zu einem echten Gebetsleben verhilft, dann verfehlt es ihren hauptsächlichen Zweck. Versteht ihr das? Ja? Also wenn eine Kirche, eine Gemeinde den Menschen um sich herum nicht einen geistlichen Weg zeigt, wie sie Gott erleben können, dann verfehlt es den hauptsächlichen Zweck. Ellen White übrigens äußert sich in der ähnlichen Weise. Also wenn wir uns überlegen, für was gibt es uns als Adventisten? Wofür sind wir da? Wofür bauen wir Häuser? Dann bauen wir doch deshalb Häuser, weil wir sagen, in den Häusern wollen wir einen Rahmen schaffen, damit da was passieren kann zwischen dem lieben Gott und den Menschen. Und wir machen das nicht. Wir sind lediglich Geburtshelfer. Wir machen ja eine Geburt nicht. Das machen auch die Ärzte und die Hebammen nicht. Wir helfen nur, dass das passieren kann. Und so verstehe ich auch unseren Auftrag als Kirche. Wir sind dafür da, um Geburtshelfer zu sein, wie Gott an Menschen wirkt. Also Berufung ist auch verwurzelt in einer Gotteserfahrung. Einen letzten Gedanken noch, der mit Berufung zu tun hat. Und ihr seht schon, das ist jetzt nicht so strukturiert. Aber der Vers 17 hat mich angesprochen. Da heißt hier, er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen. Berufung ist verwurzelt in der Gnade. Ich halte diesen Begriff Gnade für enorm wichtig. Liebe Schwestern und Brüder, und wenn es überhaupt einen Begriff gibt für Adventgemeinde, der wichtig ist, dann ist es dieser Begriff Gnade. Gideon findet dieses Zeichen der Gnade, dieses Essen, es wird verzehrt. Und er heißt, sagt er am Ende, da wusste Gideon, wer mit ihm gesprochen hatte, Herr, du mächtiger Gott, rief er, ich habe einen Engel gesehen, ich habe ihm gegenübergestanden, ich muss sterben. Und der Engel sagt, Friede sei mit dir. Friede ist die Antwort auf diese innere Unruhe von Gideon. Gnade ist das Angebot des Friedens und der Zugehörigkeit. Und Gnade hat ganz viel mit Zugehörigkeit zu tun. Dass ich dazugehöre, obwohl es in meinem Leben Momente des Scheiterns gibt, obwohl es Dinge gibt, die nicht gut sind, habe ich trotzdem das Anrecht, dass ich dazugehöre. Barmherzigkeit ist stärker als das Gericht, heißt das in Jakobus. Und haben wir letzte Woche studiert. Ganz wichtiger Text, der da letzte Woche war. Barmherzigkeit ist stärker als das Gericht. Es gibt ja manchmal so Phasen im Leben, und ich möchte dann auch abschließen damit, ja. Nur um das deutlich zu machen, es gibt manchmal so Phasen im Leben, da beschäftigt man sich ein bisschen intensiver mit seinem eigenen Leben. Ich weiß nicht, ob das so in der Mitte des Lebens ungefähr passiert. Ich bin im Moment so in einer Phase drin. Und es liegt noch keine 4, 5 Monate zurück. Da habe ich was entdeckt in meinem Leben, was ich nicht wusste vorher. Ich möchte das euch sagen, was ich nicht wusste. Was für mich ganz wichtig geworden ist. Ich habe mein Leben einem jüdischen Arzt zu verdanken. Also, dass ich heute existiere, ist nur deshalb so, weil es vor langer, langer Zeit einen jüdischen Arzt gegeben hat. Ich möchte euch das erklären. Meine Großmutter, meine Oma, ja, die hatte 2 Söhne. Aber bevor sie diese 2 Söhne hatte, konnte sie keine Kinder bekommen. Und sie lebte in Nürnberg, in der Nähe von Fürth. Und sie konnte keine Kinder bekommen. Und 1935, 36 ging sie zu einem jüdischen Arzt. Und bei diesem jüdischen Arzt in Fürth waren keine Patienten, weil da keiner mehr hinging um diese Zeit. Weil es verboten war, weil er ein Jude war. Und die Arztpraxen mit deutsch-arischen Ärzten, wie man so schön sagt, ja, die waren überfüllt. Und sie ging zu diesem jüdischen Arzt, obwohl da keiner hinging. Und dieser jüdische Arzt, dieser Gynäkologe, hat durch einen Eingriff es möglich gemacht, dass sie tatsächlich wieder Kinder bekommen konnte. Und sie hatte aufgrund dieses Eingriffes 2 Söhne bekommen. Und einer dieser Söhne ist mein Vater. Da muss man wissen, dass dieser jüdische Arzt, dieser Dr. Stern, das Jahr 1940 nicht überlebt hat. Unmittelbar darauf wurde er abtransportiert und kam im Konzentrationslager ums Leben. Das ist ein kleines Detail der Geschichte, wo ich aber mal so für mich nachgedacht habe und wo mir deutlich wurde, da gab es jemand in der Geschichte dieser Welt, ja, der hat etwas getan und das, was er getan hat, hat als Konsequenz zur Folge gehabt, dass ich heute lebe. Aber der, der das gemacht hat, lebt nicht mehr. Und das war so ein Moment in meinem Leben, wo ich schon mal nachdenklich geworden bin. Wo ich gesagt habe, da hat jemand dafür gesorgt, dass ich eine Zugehörigkeit habe, dass ich ein Leben habe und hat eigentlich selbst seine Zugehörigkeit abgesprochen bekommen dafür, was er gemacht hat. Aufgrund seiner nationalen Zugehörigkeit, wie man das damals so nannte. Jemand trägt dazu bei, dass ich einen Platz im Leben habe, wird selber aber später vom Leben ausgeschlossen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist genau das, was Gnade gibt. Es gibt so zwei Grundbewegungen im Leben. Es gibt die Bewegung, etwas auszuschließen, oder es gibt die Bewegung, Zugehörigkeit zu vermitteln. Und Gnade ist die Bewegung Gottes, jemand Zugehörigkeit zu geben. Und wenn wir wollen, dass Menschen Gnade in unserer Gemeinde erleben wollen und sollen, dann ist es die Bewegung dahingehend, dass wir Zugehörigkeit schaffen. Unabhängig von irgendwelchen äußeren Merkmalen, die wir so gerne uns alle ausdenken. Und dieser Punkt der Gnade ist wichtig, denn wenn es Momente gibt in unserem Leben, wo wir merken, wir scheitern, wo wir merken, wir kommen nicht weiter, dann ist es wichtig zu wissen, dass es diesen Moment der Gnade gibt. Und es gibt so ganz unterschiedliche Vorstellungen von Gnade. Es gibt die Vorstellung der Gnade, dass man sagt, es gibt so eine Waage, ja, und da gibt es die guten und die schlechten Werke. Ja, und wenn ich bessere, gute Werke habe, dann bin ich von Gott angenommen. Und dann gehen die schlechten nach unten. Und wenn sich die Waage gleicht, dann gibt es da andere, die da noch was dazu reintun können. Das ist katholisch, diese Vorstellung. Die lehnen wir eigentlich ab. Da gibt es die Vorstellung, und ich nenne das so die Vorstellung eines Stuhls. Ja, wenn ich an die Decke komme, dann komme ich nicht nach oben. Wenn ich mich auf den Stuhl stelle, komme ich vielleicht nach oben hier, aber im anderen Raum komme ich nicht nach oben. Und wir stellen uns so vor, da will ich nach oben, und da kommt dann Gott runter, und die Distanz, die ich nicht schaffe, die schafft dann Gott. Ja, also ich streng mich an, und was ich nicht schaffe, das macht der liebe Gott. Das ist eine Gnadenvorstellung. Das war genau die Gnadenvorstellung der Pharisäer. Die haben so gedacht, streng dich an und was du nicht schaffst, das macht der liebe Gott. Keine adventistische Gnadenvorstellung. Hat mit uns nichts zu tun. Die Gnadenvorstellung der Bibel, das Symbol, das ich dafür verwende, ist der Papierkorb, der Mülleimer. Das, was nicht in meinem Leben Platz hat, was so negativ ist, was wir Sünde nennen, landet im Papierkorb, im Mülleimer. Und Gott kümmert sich um die Entsorgung des Mülls, nicht ich. Versteht ihr den Gedanken? Es hat nichts mit meinem Handeln zu tun. Es hat nichts mit meiner Anstrengung zu tun. Auch wenn wir uns anstrengen, uns gut zu verhalten, weil das wichtig ist, damit das Miteinander gelingt. Aber im Angenommensein vor Gott, in dem Gedanken der Zugehörigkeit zur Gemeinde und dem Bereich Gottes, wenn es auf unser Handeln ankäme und auch nur ganz wenig, hat keiner von uns eine Chance. Ich habe alle gefragt, ich habe die alten Leute gefragt, die schon 80 Jahre in der Gemeinde sind, die da schon geboren sind. Ja, und habe gefragt, wie sieht es aus mit der Heiligkeit von euch? Ja, und ich stelle fest, dass es da genauso offene Baustellen gibt. Und ich habe gedacht, als 16-Jähriger, als ich mich taufen habe lassen, wenn jemand mal 40 ist, ja, dann ist er schon ein besserer Mensch. Heute bin ich 40 und ich stelle fest, ich weiß nicht, ob ich ein besserer Mensch bin. Ich fühle mich zumindest nicht so. Vielleicht sehe ich mir noch viel realistischer und sehe Dinge, die nicht gut sind. Ja, und es ist wichtig zu wissen, dass Berufung auch verwurzelt ist in der Zugehörigkeit der Gnade. So, jetzt ist 11:15. Ihr versteht so die Gedanken, ja. Berufung, ich fasse zusammen, hat etwas damit zu tun, mit der Not im Leben, außerhalb von meinem Leben. Dort beginnt Berufung. Berufung hat etwas damit zu tun, mit einer Gotteserfahrung. Ich möchte uns Mut machen, Gott in einer Erfahrung zu suchen, Raum dafür zu schaffen, Stille zu haben, was auch immer, wo wir Gott begegnen können. Ich möchte uns Mut machen, immer wieder uns festzuhalten an der Gnade Gottes, die uns Zugehörigkeit zum Reich Gottes gibt. Was uns auch Sicherheit gibt, weil es nichts mit unserem Handeln zu tun hat. Ich wünsche uns Gottes Segen auf diesem Weg. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dankbar dafür, dass wir zu dieser Familie des Glaubens gehören können, dass du uns annimmst, dass du uns errettest, dass du uns siehst und dass du uns begegnen möchtest, dort, wo wir sind, auf dem Weg, auf dem wir gehen, dass du uns auch korrigierst, aber dass du uns rufst, dass du für uns einen Weg hast, wo wir dazu beitragen können, in diese Not in dieser Welt einzugreifen. Zeig uns, wo wir die Antwort auf die Not in dieser Welt sein können. Um uns herum, du siehst auf die Not in unserem eigenen Leben. Und wir sind froh, dass wir andere Menschen haben, die sich auch mit dieser Not auseinandersetzen, sich um uns kümmern und wo wir Hilfe verspüren. Danke, dass die Zusammengehörigkeit von uns begründet ist in deinem Handeln. Dass wir aus Gnade errettet sind. Dass du uns siehst und dass du uns reinigst, dass du uns innerlich frei machst und dass wir abgeben können von den Dingen, die uns binden, die uns nicht loslassen wollen. Und dass wir mit dieser neuen Perspektive auch befreit leben können. Schenk uns deinen Frieden heute, aber auch in die kommenden Woche. Wir beten dafür, dass du auch diesen Weg führst, auch uns als Gemeinde. Du siehst das Anliegen des Bauens eines neuen Hauses. Wir beten schon jetzt dafür, dass es gut gelingt, nicht nur die Arbeiten daran, sondern auch das, was später dort sein soll. Hab herzlich Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Amen.